Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert. Verschiedene Menschen, die streben nach ihrem Sinn im Leben.
Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Das kleine Lied, was wir eben gehört haben, hat Leontina Klein in der letzten Folge für mich komponiert oder für diesen Podcast komponiert. Und das ist eigentlich als Autor gedacht. Ich habe jetzt diesmal einfach damit begonnen, denn auch heute geht es um Musik und es geht auch heute um dein Song. Und da passt es ja einfach. Mein heutiger Gast ist Hamburger, Leadsänger der Band Tonbandgerät. Er ist Juror in der Sendung Dein Song, selbst Podcaster und vor allem einfach ein richtig netter Kerl. Herzlich willkommen im Neurotainment Podcast, Ole Specht.
1, 2, 3.
Eine frühe Kindheitserinnerung von mir ist, dass jemand bei mir aus der Familie, ich will jetzt keinen Namen nennen, eine Dame hatte einen neuen Freund und dann hieß es, der ist Musiker. Und dann haben alle in der Familie immer so gesagt, oh scheiße, der ist Musiker. Ja, das wurde irgendwie so gleichgesetzt mit, der ist arbeitslos, aus dem wird nichts. Wie ist denn das für dich? Wie sieht denn so der Tag eines Musikers aus?
Erstmal möchte ich natürlich alle Hörer und Hörerinnen begrüßen hier in deinem Podcast. Freut mich wirklich sehr, da zu sein. Dieses Klischee, was man so von Musikern hat, das kenne ich natürlich auch noch. Ich hatte aber das ganz große Glück, in so einem Elternhaus aufzuwachsen, wo meine beiden Eltern haben schon so einen kleinen Hippie-Einschlag gehabt. Also die sind in dieser 68er-Bewegung auch groß geworden und waren immer so, das Wichtigste ist, dass du selber die Person wirst, die du sein möchtest. So. Und die haben schon immer mich sehr gefördert in allem, was so künstlerisch war und so. Und das ist dann irgendwann eher so umgeschlagen. Also bei uns gab es dann zu Hause eher so dieses, dass ich so dachte, oh Mensch, ich muss jetzt nach der Schule auf jeden Fall was studieren und am besten noch was richtig Handfestes. Und dann gucke ich mal so nebenbei, ob ich noch ein bisschen Musik machen kann. Und meine Eltern waren dann immer eher so, nee, das ist total dein Ding, das musst du verfolgen. Ist auch okay, dass du noch zur Uni gehst, aber versuch lieber, dich künstlerisch auszudrücken, sei lieber so. Und in mir ist dann eher so ein kleiner Beamter, saß dann immer in meinem Hinterkopf eher. Wahrscheinlich ist es ganz normal, also dass man dann so, das war dann wahrscheinlich meine kleine Rebellion gegen meine Eltern, dass ich gedacht habe, nee, ich werde jetzt Lehrer.
Also tatsächlich war es bei dir andersrum, heißt das?
Ja, genau, bei mir war es andersrum.
Okay, ja, das ist ja gut, aber wie kam es dann eigentlich dazu? Also ich weiß, es ging ja schon relativ früh los, Tonbandgerät gab es ja schon, bevor du sozusagen überlegt hast, dass man damit Geld verdienen kann, sehe ich das richtig?
Also viel, viel früher gab es das schon, ja. Ich habe immer ganz viel gesungen, so. Ich wurde in der fünften Klasse für einen Knabenchor gecastet in Hamburg und habe dann, also seitdem meine ganze Jugend und Kindheit eigentlich in Chören und so verbracht, immer ganz viel Musik gemacht und ich habe auch gemerkt, dass ich da Talent habe. Und zwar gab es da so einen Moment, wo ich gleichzeitig im Fußballverein angefangen und im Chor. Und ich habe einfach ganz schnell gemerkt, dass ich das eine viel, viel besser kann als das andere. Und das war damals sehr deprimierend für mich, weil natürlich in der 5., 6. Klasse konntest du jetzt nicht auftrumpfen, wenn du einen Ton gerade halten konntest, sondern da warst du halt schon eher so der gute Typ, wenn du gut Fußball spielen konntest. Genau, und deswegen, also ich habe das schon relativ früh gemerkt, aber habe das nie so als wirkliche Arbeit oder so gesehen. Ich kannte auch niemanden in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, da gab es so eine Art von Beruf nicht. Also es gab niemanden, der irgendwas mit Musik, der irgendwas mit Kunst oder so gemacht hat. Deswegen war das für mich nie so eine wirkliche Alternative. Und dann hat das eher so mit 16, 17 haben wir dann diese Band gegründet. Und dann bin ich da so richtig reingerutscht, so ganz klassisch. Also ich glaube, bis wir unseren ersten Plattenvertrag dann wirklich unterschrieben haben, habe ich das nie so richtig ernst genommen, sondern war das halt immer einfach so ein Hobby, was schön ist zu haben und natürlich auch viel Zeit rein investiert. Aber Ja, das war nie so eine wirkliche, das wird jetzt meine Arbeit oder ich bin jetzt Musiker oder Künstler. Das fällt mir bis heute übrigens schwer. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich immer so, ja, also ich mache Musik, aber auch ganz viel anderen Kram noch.
Genau, aber wie ist es denn dann jetzt? Jetzt ist es ja nun wirklich dein Beruf, also auch wenn es dir schwerfällt, das zuzugeben, aber es ist dein Beruf, also ich kann es dir bestätigen, du bist Musiker beruflich. Ja. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Also wie, ne, es ist ja nicht der 9-to-5-Job.
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also in meinem Beruf gibt es oft so Phasen. Also gerade als gerade in dem Musik, in dem Beruf des Musikers ist es so, gibt es ganz viele verschiedene Phasen. Wenn wir zum Beispiel auf Tour gehen, dann ist klar, wie so ein Alltag aussieht. Ne? Ganz früh aufstehen, in irgendeine Stadt fahren, aufbauen, Konzert spielen. Da ist so ein ganzer Tag, dann ist man schon so 18 Stunden oder so unterwegs und beschäftigt. Dann gibt es aber auch diese Phasen, wo man neue Songs schreibt. Die sind dann manchmal so, wie du dir das Leben eines Musikers wahrscheinlich vorstellst. Also ich versuche dann auch einigermaßen früh aufzustehen, weil ich merke, dass ich strukturiert arbeiten muss. Und wenn ich lang schlafe, dann kriege ich das nicht mehr hin, auch irgendwie kreativ zu sein. Aber ja, klar, in so kreativen Phasen, wo man dann Songs schreibt, dann ist es schon manchmal so, dass ich lange penne und abends spät ins Bett gehe. Und dann gibt es aber wieder Phasen, wo man ein Album produziert, das ist dann auch wieder sehr strukturiert. Also es ist eher so, ja genau, mein Alltag besteht aus so verschiedenen Phasen.
Jetzt sagst du, du bist ja reingerutscht in das Ding. Hast du trotzdem Pläne, also wo du jetzt hin willst, jetzt wo es nun mal passiert ist? Also wie soll es weitergehen?
Ich habe so gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Also so wirklich Zukunftspläne zu machen, das ist in dieser Branche so, so schwierig, weil man ganz viele Sachen einfach nicht beeinflussen kann. Und ich finde das eigentlich schön, mir das zu bewahren, solange das geht, einfach von heute bis morgen zu denken. Und natürlich irgendwelche Ziele zu haben, die man noch machen möchte, aber ich kann und will nicht in die nächsten 5 Jahre gucken.
Aber das heißt jetzt ganz aktuell ist der Plan, du bleibst bei Tonbandgerät, es wird keine Solo-Platte geben oder...
Nee, genau. Wir sind gerade an einer neuen Sache dran. Möchte ich jetzt noch gar nicht verraten, aber wir arbeiten gerade sehr, sehr emsig dran, genau, so ein neues Projekt zu machen mit Tonbandgerät.
Was mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen geguckt habe, was macht ein Tonbandgerät so, dass da auch immer wieder soziales Engagement ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Also pro Asyl und sowas war mal ein Thema bei euch. Wie wichtig ist dir sowas? Dass du nicht nur Musik machst, sondern dies auch ein bisschen nutzt.
Also sowas macht einen immer so glücklich oder mich glücklich oder uns in der ganzen Band, dass man das jetzt geschafft hat. Das ist eigentlich fast das Schönste, ehrlich gesagt, an diesem ganzen Musikdasein, dass man sich so eine eigene Plattform geschaffen hat, wo man dann Sachen unterstützen kann, die einem wichtig sind. Ich finde das total wichtig, dass man das als Band und als Mensch, ehrlich gesagt, auch macht. Dass wenn man Sachen hat, die einem wichtig sind, dass man die dann auch unterstützt. Und in unserem Fall hat man dann einfach eine größere Bühne. Und ich finde es auch übrigens total okay, da nicht drüber zu sprechen oder so, weil es gibt auch viele Freunde von mir, die auch Musiker sind oder die irgendwas anderes machen, die dann so eine Sachen halt nicht öffentlich machen. Das finde ich, muss irgendwie jeder für sich selber wissen, wie man das regeln will. Aber ich persönlich finde es immer... Ist ein sehr toller Teil von dem, was wir so machen. Dass man sich selber so Sachen raussuchen kann, die einem wichtig sind und die dann unterstützen kann.
Bei allem, was ich jetzt tue, brauche ich irgendwie so ein bisschen die Sinnhaftigkeit davon.
Auf jeden Fall, ja, voll.
Deswegen bin ich jetzt immer sehr froh, dass ich vor allem auch viel Kinderfernsehen mache, weil sich das dadurch, die Frage, ist es eigentlich sinnvoll, was ich da mache, nicht so stellt, weil es ist relativ offensichtlich, dass es sinnvoll ist. Auch gerade jetzt, ne, woher wir uns kennengelernt haben, eine Musiksendung, Kinder und Jugendliche ans Musikmachen ranzuführen, das ist einfach sinnvoll.
Das geht mir 100%ig genauso. Jedes Mal, wenn ich von diesen Dein Song-Produktionen komme, bin ich so ausgeglichen und glücklich, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass man da was richtig Gutes macht. Dass man da Kindern aufzeigt, dass sie selber kreativ sein können und dass sie das alles schon in sich tragen und die zu kitzeln und anzuspornen, noch besser zu werden und selber zu entdecken, was sie eigentlich machen können. Ich glaube, mich spricht das immer so doll an, das habe ich eben schon erzählt, weil ich sowas früher nicht hatte, weil ich nie dachte, dass das ein Weg für mich sein könnte. weil ich keine Vorbilder hatte oder weil ich nicht wusste, dass das was, dass man da ernst genommen wird, wenn man sowas tut. Und das finde ich mal so schön an dieser Dein Song-Sendung, dass die Kinder da so ernst genommen werden und dass die danach aus dieser Sendung gehen mit dem Gefühl, das, was ich hier gemacht habe, das war gut und ich kann das und sich selber im besten Fall noch als Songwriter sehen, weil das sind sie ja.
Wie ist das? Wirst du auf deine Tätigkeit als Dein Song-Juror öfters angesprochen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das vor allem so in dem Zeitraum Januar, Februar, März. Ich nenne das immer bei meinen Freunden immer, habe ich so einen Eisdielen-Fame. Das heißt, wenn ich in dem Zeitraum in Hamburg mit meinen Freunden an der Eisdiele vorbeigehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass Kids mich erkennen und Fotos machen wollen und mich ansprechen und so. Und ich finde es immer sehr schön. Was ich aber übrigens auch merke, ist, dass das nicht nur die Kinder sind, sondern auch die Eltern. Also ich werde auch ganz, ganz oft von Eltern angesprochen. Meist positiv.
Ja, das hoffe ich doch.
Ja. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht, doch, das ist jetzt der richtige Rahmen, um das mal zu erzählen. Ich hatte nämlich mal, ich wohne in Hamburg, das kann ich glaube ich sagen, im Stadtteil, der heißt St. Georg. Und hier in St. Georg wohnt auch, das ist auch bekannt, das ist nichts, was ich jetzt hier verrate, wohnt auch Ina Müller. Und ich bin irgendwann mal nachts ziemlich angetrunken in unserer Straße hier gewesen und da hat Ina mich so weggecatcht von der Straße und meinte, hier, komm doch mal rein. Die saß nämlich mit einem Kumpel, den ich auch noch kannte, in der Bar und wir haben noch was getrunken, es war ein super netter Abend und dann hat sie mich gefragt, Mensch Ole, was machst du denn gerade so? Und dann habe ich erzählt, ja, mit der Band und so und dann, das war das erste Jahr, wo ich bei Dein Song in der Jury saß und hat sich Ina noch mit mir so ein bisschen darüber gestritten und meinte so, dass sie das eigentlich nicht so gut findet, so mit Kindern und Jury und so. Und dann habe ich ihr den ganzen Abend versucht zu erklären, wieso das nämlich doch eine gute Idee ist und wieso das keine richtige Casting-Sendung in dem Sinne ist, wie man das sonst so kennt. Und das war ein schöner Abend und ich glaube, ich konnte sie auch überzeugen.
Ist es ja auch so. Also ich sag auch nie, dass Dein Song eine Casting-Sendung ist, weil nur weil die mit dem Casting beginnt, ist sie das deswegen noch lange nicht.
Genau.
Genau, und da steckt mehr hinter als eine Casting-Sendung. Ja, sehr schön. Du hast es vorhin schon mal so angedeutet, aber nehmen wir mal an, du wärst jetzt nicht Musiker geworden. Was wärst denn dann geworden?
Also, ich habe Deutsch und Politik auf Lehramt studiert. Das habe ich auch bis zum Bachelor noch zu Ende gemacht. Und mein Vater sagt immer, er kann sich das nicht vorstellen, dass ich wirklich jemals Lehrer geworden wäre. Mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Also, ich weiß, es gibt so viele Sachen, auf die ich gerade Lust habe und die ich, glaube ich, noch mal eher machen würde. Aber dieses ganze Lehrerding ist schon doch so ein schöner Plan B, weil ich habe damals dann auch an der Schule ein bisschen gearbeitet und so. Und das ist auch schon was mir Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, zum Radio zu gehen oder so. Also, weil wir sind ja mit der Band auch bei ganz vielen Radiosendern immer, wenn wir so eine neue Platte haben. Und mir gefällt diese Stimmung da immer wahnsinnig gerne. Und irgendwie, dieses ganze Arbeitsfeld finde ich auch gut.
Ja, ich glaube jetzt einfach auch, sage ich mal, durch deine Popularität mit Tonbandgerät und deinen Song und all so Sachen, jetzt nochmal Lehrer zu werden, wäre auch ein komischer Schritt. Also ich glaube, das kennen die Schüler eher seltsam.
Voll. Ich hatte mal so eine Phase, ich glaube, vor unserem dritten Album, wo wir noch nicht so richtig wussten, wohin die Reise geht, da habe ich es nicht mehr ausgehalten, so die kreative Phase, die wir hatten, und bin in der Zeit an eine Schule gegangen für 3 Monate und habe da so ein bisschen gearbeitet, weil ich unbedingt mal was anderes wieder erleben wollte, so, weil mich hat das so angekotzt, dieses immer in den Tag hineinleben. Ich brauchte wieder Struktur in meinem Leben, weißt du? Und dann bin ich an so eine Schule gegangen für 3 Monate. Und das war genau in der Phase, wo wir bei Caro, bei Dein Song, also wo wir mit Tonbandgerät bei Dein Song als Pate dabei waren.
Ah ja.
Und das war echt Wahnsinn. Ich bin da in die Schule gegangen und alle Kids haben das gefühlt geguckt und ich konnte da auf jeden Fall keinen vernünftigen Unterricht machen die ersten paar Wochen, weil ich die ganze Zeit immer nur gehört habe, können Sie bitte eine Gitarre mitbringen und wir singen den Song nochmal zusammen.
Genau, ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren einfach. Also so dieses ganz normale Lehrer sein, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, es hat ja auch eine andere Sinnhaftigkeit, dein Dasein jetzt gefunden. Hast du einen Tipp für Leute, die vielleicht auch eine Musikkarriere anstreben? Ich sage jetzt bewusst nicht nur Kinder, sondern vielleicht einfach generell Leute, die das jetzt hier hören.
Ja, auf jeden Fall. Also,
was macht man denn da?
Das ist jetzt, glaube ich, ein ziemlich allgemeingültiger Tipp, den man jetzt nicht nur bei der Musik anwenden kann, und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, und das ist Durchhaltevermögen. Also das ist zumindest das, was ich bei der Musik jetzt festgestellt habe. Das ist einfach ganz oft der Fall, wenn ich mich mit meinen Musikerfreunden unterhalte, dann gab es ganz oft so eine Phase bei denen, wo die selber schon ganz genau wussten, was die eigentlich machen wollten und wie das klingen soll und wie das am Ende auch aussehen soll. Und das dauert einfach aber eine Weile, bis man das so hinkriegt, dass auch alle anderen das mitkriegen. Also dieses Durchhaltevermögen ist so wichtig, nicht aufzuhören, daran zu glauben, weil das ist eh das Wichtigste, dass man selber an seine Idee glaubt, weil nur dann kann man andere auch anstecken. Und das ist immer mein Tipp Nummer eins. Einfach ganz lange dabei bleiben und gucken, was sich entwickelt. Zeit lassen, das ist eh so ein Ding, weil das ist was mich manchmal ärgert, das ist auch so ein gesellschaftliches Problem gerade, dass die Sachen müssen alle immer so schnell funktionieren, aber so funktioniert das bei der Kunst halt nicht und so funktioniert das auch nicht in der Charakterentwicklung und so, die Sachen brauchen einfach Zeit und das ist wichtig, sich selber auch Zeit zu geben.
Also du hast jetzt keinen Tipp, was mache ich jetzt, wenn ich denke, ich bin ein toller Musiker und, ne, also mal so einen handfesten Tipp vielleicht, so einen, ja, was mache ich damit? Nehme ich jetzt ein Demo-Tape auf oder gebe ich jetzt viel Geld auf, um ein Profi-Studio zu machen und dann ist das mein Demo-Tape oder?
Also es gibt da natürlich ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Die sympathischste finde ich, ist immer noch die Spiel- einfach so viel es geht live. Such dir jeden kleinen Club in deiner Stadt, in deinem Dorf und den bespielst du 800 Mal. So lange, bis du richtig, richtig gut bist und so lange, bis alle anderen mitkriegen, der Typ, der meint das richtig ernst so. Und wenn dann ein paar mehr Leute da sind, dann gehst du mal ins Studio, dann investierst du vielleicht mal nicht die Welt, aber dann investierst du vielleicht mal ein bisschen Kohle und nimmst mal eine CD auf und versuchst dadurch dann wieder mehr Leute zu kriegen. Aber ich glaube einfach so, ich glaube echt daran, dass das super viel bringt, einfach jede Bühne zu bespielen, die es gibt.
Also organisch zu wachsen.
Ja, organisch zu wachsen, auf jeden Fall. Weil dann bricht es nämlich auch nicht so schnell wieder zusammen. Ich habe das schon echt oft bei vielen Kollegen erlebt, die so von 0 auf 100 aus dem Boden irgendwie kamen und auf einmal große Touren gespielt haben. Und dann war aber die nächste Single leider nicht so, dass sie im Radio so super stark lief. Und dann ist alles wieder nach unten gegangen. Dann hat man kein Selbstbewusstsein mehr gehabt. Die Leute sind weniger auf die Konzerte gegangen und dann bricht man das Ganze ab. Aber wenn man das so organisch aufbaut, dann baut man sich wirklich so eine richtige Fanbase auf. Und die sind dann nicht nur da, weil das Ding gerade im Radio läuft, sondern die sind da, weil die dich supporten wollen, weil die das gut finden, was du machst. Und keine Ahnung, ich halte das immer für den besseren Weg, aber vielleicht auch, weil das der Weg ist, den wir gegangen sind und ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe.
Genau, wollte ich sagen, so war das ja bei euch auch.
Genau,
Ihr habt ja nicht angefangen irgendwie jetzt, ne, wir nehmen jetzt eine Demo-CD auf und schicken die an alle Labels.
Habe ich schon gemacht, aber hört da natürlich keiner.
Habt ihr auch schon direkt noch zur Schulzeit gemacht?
Ja, klar.
Okay.
Klar, haben wir schon gemacht. Aber wir haben unser 5-jähriges Bandjubiläum, haben wir in Hamburg in so einem Club gespielt, der heißt Astra-Stube, da passen 50 Leute rein. Und der war damals ausverkauft und wir dachten, jetzt haben wir es geschafft. 50 Leute haben sich ein Ticket gekauft für unsere Band.
Ja, nicht schlecht.
Ja, genau. Und das ist nämlich eine gute Einstellung, weißt du?
Ja.
Ja,
ja, das ist ja, ne, wenn man so einen Podcast macht, auch so. Ja, man denkt dann so, die Downloadzahlen, na, das ist ja jetzt nicht so richtig groß, ja, aber wenn man sich die mal alle in einem Raum vorstellt, ne, alle, die jetzt meinen Podcast regelmäßig hören, wenn die jetzt alle live hier wären, dann würde ich schon denken, das ist doch eigentlich ganz cool.
Auf jeden Fall.
Ne, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Messinstrument. Du machst ja auch einen Podcast, Sommer ohne Wolken heißt der.
Genau.
Wie seid ihr darauf gekommen mit der Sophia, die ja auch aus Tonbandgerät ist?
Genau, wir hatten das Gefühl, dass es gut ist, öfter mal zu sagen, was gerade so bei uns ansteht. So, das war der erste Impuls, weil wir haben gemerkt, dass es blöd, nur alle 2-3 Jahre ein Album zu veröffentlichen, das ist uns irgendwie zu wenig. Und wir haben auch gemerkt, dass in unserem Bandkosmos, da gibt's immer so ganz viele Ideen. Also wenn wir ein Album schreiben, dann schreiben wir nicht 12 Songs, sondern so 50, 60. Und von diesen 50, 60 Songs, da sind dann auch 20, 30 totaler Quatsch. So, die gehen dann in irgendwelche merkwürdigen Richtungen. Und wir fanden das immer schade, nichts mit diesen Songs zu machen. Und wir haben irgendwann mal gemerkt, dass unsere Fans das total interessant finden, einfach mal diesen Quatsch zu hören. Und deswegen dachten wir, wir brauchen irgendeine Plattform, wo wir diese ganzen Ideen, die wir so haben, aber nicht so, die wir aber dann nicht so professionell umsetzen können. Für diese Sachen brauchen wir einen Rahmen und ein Medium. Und da bietet sich einfach so ein Podcast total gut an. Und man kann auch einfach so gut in Verbindung bleiben. Das ist so schön. Meine Lieblingsgeschichte aus dem Podcast ist, ich habe irgendwann mal erzählt, dass ich eigentlich gerne so einen Hacken-Porsche hätte. Weißt du, was das ist?
Nee.
Das ist ein regionaler Begriff. Der heißt überall in Deutschland anders. In Hamburg nennt man es Hacken-Porsche. Ich glaube, in Berlin Zwiebel-Mercedes. Und irgendwo Rentner-Volvo. Klingelt da was bei dir?
Nee, okay. Tatsächlich sagen mir alle diese Begriffe
okay.
nicht.
Okay, pass auf, du kennst aber das Ding. Das ist dieser kleine Einkaufswagen, den oft Rentner immer mitnehmen, wenn sie einkaufen fahren. Das ist so ein Ding, was du so ziehst. Kennst du das nicht?
Ja, okay, ja.
Genau.
Okay.
Und ich hab mal im Podcast erzählt, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne so ein Ding hätte, weil ich mir es total praktisch vorstelle, das aber so aus, was soll ich sagen, mir das einfach unangenehm ist, aber so ein Ding irgendwie zu haben und so, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und das habe ich mal in unserem Podcast erzählt und beim nächsten Konzert hat mir dann ein Fan so einen Hacken-Porsche geschenkt, gefüllt mit Dosenbier.
Okay.
Und weißt du, einfach so diesen Austausch zu haben und irgendwie so, man hat so das Gefühl, man steht in Verbindung zueinander, das gefällt mir sehr gut.
Mhm. Ja, also man ist auf jeden Fall definitiv näher dran. Also das
genau.
Habe ich in einer anderen Folge auch schon mal, hatten wir das Thema, da habe ich mich mit einem anderen Podcaster über das Podcasten an sich unterhalten. Ich habe damals, als ich meinen Podcast gemacht habe, zum Beispiel ein Comic-Heft geschickt bekommen. Mhm. Mit verschiedenen Seiten, wo immer kleine Comic-Strips waren zum Thema Sinn des Lebens.
Cool.
Also es war wirklich ein extra handgezeichnetes Heft für den Neurotainment-Podcast. Ne? Also in all den Jahren des Fernsehmachens habe ich bei weitem nicht so viel Feedback bekommen wie für relativ simpel aufgenommene Podcast-Folgen, die ich gemacht habe.
Und man hat viel mehr Zeit. Das finde ich auch so toll. Und du machst das, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber wir machen auch, ich überlege mir natürlich schon, was wir so in unserem Podcast machen, aber viel kommt auch so aus dem Bauch heraus. Viel ist spontan. Und das finde ich auch richtig schön, weil ansonsten ist das, was ich und was du ja auch, was wir so machen, ist überhaupt nicht spontan so, ne? Also so ein Konzert auf der Bühne ist alles andere als spontan. Das fängt nämlich 3-4 Jahre vorher an, wo man mal eine Idee hatte zu einem Song. Den erarbeitet man dann geht man ins Studio, dann lässt man CDs pressen. Also, und dann ist man irgendwann auf der Bühne und performt diesen Song, den man 1000-mal geübt hat. Das hat, also klar, man ist noch so spontan zwischen den Songs und kann ein bisschen quatschen, aber so dieses, man hat jetzt mal eine Idee und schießt die mal raus. Ganz egal, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach so dieses, ich mach jetzt mal. Und das finde ich ein richtig, das gefällt mir sehr gut daran.
Man kann einfach mal auch wenn es scheiße ist, dann habe ich es halt online gestellt, dann ist es halt so.
Ja, und das finde ich aber auch super. Also auch als jemand, der selber Podcasts hört, viel hört, finde ich das so gut, mal zu Sachen zu hören, die so in die Hose gehen. Weißt du, die einfach nicht rund sind und wo du denkst, oh, da hatten die jetzt aber mal einen schlechten Tag oder so. Das ist ja das, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind diese Momente, die wir ja auch am Fernsehen so lieben, oder? Wenn man irgendwas sieht, was halt nicht so glatt ist, was einfach mal scheiße lief oder der Moderator schlecht gelaunt war und das einfach mal ausgelassen hat an einem Gast oder so, was überhaupt nicht professionell oder so ist. Aber genau das ist irgendwie schön und das, finde ich, passiert öfter nochmal im Podcast, weil man einfach sagt, ja Mann, ich hatte jetzt schlechte Laune, aber ist doch egal, ich schieße das jetzt raus.
Was ich habe mir natürlich auch deinen Podcast angehört. Da bin ich über ein Thema gestolpert, was ich ganz interessant finde und gerne nochmal aufgreifen wollen würde mit dir. Luzides Träumen.
Ja.
Bist du, das ist nämlich ein großes Thema bei mir auch tatsächlich.
Bist du ein luzider Träumer?
Mhm, also ich war das schon immer. Okay. Also ganz unabsichtlich. Also als Kind dachte ich, das ist so. Also so träumt man.
Das heißt,
tatsächlich.
Das heißt, du musstest das nicht lernen, sondern, also weiß dein Podcast, was luzides Träumen ist, oder muss man das nochmal erklären?
Also wir können das gerne nochmal, das ist ja das Problem bei meinem Podcast. Mein Podcast ist ja ein Zeitreise-Podcast, weil ich den jahrelang gemacht habe, früher, dann jahrelang nicht mehr und jetzt nochmal. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob meine Hörer eigentlich die Hörer von damals wieder sind oder alles neue Hörer sind. Keine Ahnung. Und ich veröffentliche die alten Folgen immer mal wieder in meinem Feed nochmal neu mit einer kleinen Anmoderation, dass es klar ist, dass es jetzt eine alte Folge ist. Deswegen geht es ein ewiges Hin und Her. In den alten Folgen war das luzide Träumen tatsächlich Thema und da habe ich auch mal so einen Workshop gemacht. Also den wird es dann auch irgendwann wieder geben.
Oh, sehr gut. Oh, das ist interessant für mich.
Wie wird man luzider Träumer? Ja. Aber ich kenne das von früher einfach, das war dann einfach so. Also als Kind war das einfach so.
Okay, ja.
Und
Also vielleicht ganz schnell nochmal nur erklärt, beim luziden Träumen geht es darum, dass man selber seine Träume steuert und dass man sich dessen bewusst ist, dass man gerade schläft und deshalb quasi sein eigener Traumfabrikant wird, Regisseur wird vielmehr, ne? Ich finde das super, super spannend und habe das auch schon ein, zwei Mal jetzt geschafft, aber leider bin ich nicht so konsequent. Also mir fällt das wirklich schwer, so ein Traumtagebuch zu führen und mich tagsüber immer wieder mit diesen Reality-Checks zu beschäftigen. Das fällt mir irgendwie schwer, das in meinen Alltag zu integrieren. Aber wenn du noch ein paar gute Tipps hast, ich bin auf jeden Fall, ich finde das ganze Thema wahnsinnig spannend.
Also die Basis hast du ja gerade schon genannt, genau, das sind ja im Prinzip, also A, dass man sich seinen Träumen ein bisschen bewusster wird. Dadurch, also dass man sagt, man führt ein Traumtagebuch, damit macht man sich einfach diese Traumwelt, die Traumebene ein bisschen klarer. Es ist ja in der Regel so, dass man was träumt, es dann kurz danach noch weiß, wenn man aufwacht und dann auch sofort wieder vergisst. Und durch dieses Traumtagebuch, dass man aufsteht und dann halt sofort erstmal niederschreibt, was habe ich gerade geträumt, dass man sich einfach dieser Traumwelt klarer wird. Und andersrum, dass man sich halt auch der Realitätswelt klarer wird.
Ja.
Dass man sich irgendein Symbol, irgendeine Sache macht. Also so ein Klassiker ist, ich gucke in den Himmel und sehe ich zwei Monde zum Beispiel. Gucke ich jetzt nach oben, sehe ich keine zwei Monde, weil das nämlich die Realität ist. Wenn ich im Traum dann aber immer noch dran denke und da gucke ich hoch und sehe zwei Monde, weiß ich, ich träume. Mhm. Und in dem Moment, wenn mir im Traum bewusst wird, ich träume, das ist die Tür, dann habe ich sie aufgemacht, dann ist klar und dann kann ich es steuern.
Aber wie regelmäßig funktioniert das wirklich bei dir?
Also als Kind wirklich sehr oft, aber unbewusst.
Ja.
Und jetzt ist das nicht mehr so oft, tatsächlich. Gerade pflege ich es aber auch nicht. Gerade ist es eher so, dass ich es spannend finde, was von alleine passiert. Mhm. Also ich sage das immer auch ganz gerne so, das glauben mir dann immer die Leute nicht, aber was weiß ich habe jetzt einen Spielfilm gemacht, und den habe ich geträumt, tatsächlich. Also ich saß im Kino, ich habe diesen Film gesehen,
so cool.
Den es jetzt auch gibt und habe auch die Reaktion sozusagen der Zuschauer im Kino gesehen. Und da kam die Idee her. Also das klingt jetzt irgendwie so absurd, so wie ausgedacht, aber ja, das war tatsächlich so. Ich habe den Film gemacht, den ich geträumt habe. Und das finde ich fast spannender tatsächlich als zu steuern.
Ja, das ist total geil. Also es gibt auch, glaube ich, so eine Geschichte von Paul McCartney oder John Lennon. Ich weiß auch nicht mehr genau, um welchen Song es geht, aber ich glaube, es war Let It Be oder Hey Jude, dass die Melodie aus dem Traum sein soll. Mhm. Und alleine deswegen, ne, dachte ich natürlich, muss ich das steuern können, weil wie geil ist das, wenn man einfach richtig gute Ideen im Traum hat und die dann wieder benutzen kann.
Klar, du hast es ja auch erzählt, genau, Fliegen ist so ein Ding, ne? Also es macht halt unglaublich Spaß, wenn man mal in einem Traum wirklich am Fliegen ist. Also ich erinnere mich daran, es gab da, wo ich früher gewohnt habe, als ich noch Kind war, da ging so eine Straße relativ steil bergab. In meinem Traum, wenn ich wusste, jetzt träume ich, bin ich immer zu dieser steil bergab laufenden Straße gegangen und bin die runtergerannt und konnte dann quasi abspringen. So. Ja, also ich habe so ein bisschen Speed aufgenommen und dann konnte ich abspringen und losfliegen. Mhm. So, ich brauchte das so als Rampe quasi. Das habe ich schon lange so nicht mehr gehabt, dass ich mich da befunden habe und jetzt gesagt habe, jetzt gehe ich zur Rampe und fliege über meine Stadt. Aber das macht schon sehr viel Spaß.
Ja, glaube ich. Ich sollte auch noch mal weiter daran arbeiten.
Ja, also was ich gesehen habe, ist, es gibt so Brillen, die das luzide Träumen einem dabei helfen sollen. Kennst du das?
Nee.
Also das sind so wie so eine Schlafmaske. Sieht auch wirklich aus wie eine Schlafmaske. Ja. Und die macht dann quasi kurz vorm Aufwachen so Lichtsignale. Also auf dein geschlossenes Auge kriegst du praktisch so flackernde Lichtsignale.
Ja.
Und das soll das praktisch triggern, dass das irgendwie dann eher passiert.
Ah, ja, ja, das glaube ich. Ich habe nämlich auch gelesen und so ist es auch bei mir bisher gewesen, dass ich, wenn ich luzide geträumt habe, dann immer kurz bevor ich wirklich aufstehe. Also das ist so, ich wache einmal kurz um 5 Uhr morgens auf und bin so ein bisschen hoch, wie spät ist es, 5 Uhr? Oh, ich kann ja noch weiter schlafen und dann passiert das.
Genau. Ja, ja. Genau, das ist auch dieser leichte Schlaf eher, ne? Also das ist so, genau. Weil wenn du ganz weg bist, dann bist du halt weg. Ja, dann diese Schlafmasken, also ich wollte schon immer mal mir eine bestellen. mit so, im Prinzip ist das eine Schlafmaske, die einfach ein Licht drin hat, was so ein bisschen flackert.
Ja, das ist spannend.
Müssen wir mal ausprobieren, ob das wirklich irgendwas bringt. Oder vielleicht macht man sich auch selbst nur vollkommen kirre.
Wahrscheinlich das, ja.
Vielleicht ist es auch einfach super ungesund,
ja, hier nach einem
Traum zu haben. Ja, weil man überhaupt nicht mehr erholt ist oder sowas. Ja, okay, also wir bleiben da dran. Wenn du Fortschritte machst, dann
sag mir
mal
Bescheid.
Ja, melde ich mich. Ja, wie das so lief. Jetzt haben wir ganz viel über ein Leben als Künstler gesprochen und auch über Inspirationssachen. Hast du ein paar Tipps? Ein Album, ein Film, eine Serie, ein Podcast? Was sollten wir uns als nächstes reinziehen, deiner Meinung nach?
Alles, alles. Wo soll ich anfangen? Ich fange mal bei Podcasts an, weil wir ja hier in dem Medium sind und das freut mich auch, weil ich glaube, dass ja Leute, die deinen Podcast hier hören, die sind wahrscheinlich Podcast-affin. Deswegen ist das genau die richtige Adresse, um hier die guten Tipps loszuwerden, ne? Und also was ich sehr, sehr, sehr gerne höre, was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist auch ein bisschen bekannter, aber trotzdem lasse ich das jetzt nochmal hier, ist die 100 vom Deutschlandfunk Nova. Das sind immer so sehr gut recherchierte Geschichten. Und das Stichwort ist gut recherchiert und auch eine richtig gute Produktion. Also das ist jetzt, da steckt viel Arbeit und Mühe und Liebe drin. So. Das ist immer auch mit schöner Musik noch und das sind einfach interessante, gute Beiträge zu so ganz unterschiedlichen Themen. Also manchmal, wenn ich das hier aufmache, da gibt es zum Beispiel eine Folge übers Erben. So. Und dann sind drei verschiedene Geschichten von drei unterschiedlichen Situationen, wo es halt ums Thema Erben geht, was sehr spannend ist. Also das ist ein...
Also wahre Geschichten.
Genau, ne? Wahre Geschichten.
Ach so, ja.
Find ich super gut. Wenn es so ein bisschen lustig sein soll, kann ich einen Podcast empfehlen, den ich wahnsinnig gut fand, den ich immer noch gerne manchmal höre. Der heißt My Dad Wrote a Porno. Sagt dir das was?
Nee,
das ist nicht. Ein total geiler Podcast von so einem Comedy-Typen, ich glaube aus England oder Amerika, ich glaube aber aus England. Der hat irgendwann mal ein Skript gefunden von seinem Vater, der einen Erotikroman geschrieben hat. Und er fand das Ganze so absurd, dass sein Vater einen Erotikroman geschrieben hat, dass er sich so zwei Comedy-Kumpels geschnappt hat, eine Frau und einen Mann noch. Und die gehen diesen Erotikroman durch und er liest den vor und die reagieren dann immer so da drauf und das ist wirklich wahnsinnig lustig, also das kann ich echt sehr empfehlen. My Dad Wrote a Porno, sehr guter Podcast, fand ich. Ja, genau, soll ich noch was zur Musik sagen?
Ja, auf jeden Fall, sag mal so ein Album, was man deiner Meinung nach gehört haben muss, weil das geht ja, muss man auch sagen, in der aktuellen Zeit, wo man nur noch streamt,
ja,
geht das Album hören so ein bisschen verloren. Also ich habe Once Upon a Time in Hollywood gesehen und hatte unglaublich Bock so ein bisschen auf so ein Retro-Feeling und habe überlegt, ob ich mir wieder einen Schallplattenspieler kaufen soll. Und dann habe ich überlegt, was für ein Album würde ich mir denn dann jetzt kaufen? auf Schallplatte, ja, wo man wirklich mal jetzt bewusst ein Album wieder von vorn bis hinten durchhört. Was sind so, können auch zwei oder drei sein, die Alben, wo du meinst, die muss man gehört haben?
Ich kann dir das sogar sehr empfehlen mit dem Schallplattenspieler. Ich habe das nämlich gemacht, weil mir das auch aufgefallen ist. So vor 2 Jahren ist mir aufgefallen, meine Hörgewohnheiten haben sich stark geändert. Ich bin so sehr fixiert auf Singles, auf starke Refrains. Und das hat mich geärgert, weil ich auch früher immer sehr, sehr gerne Alben gehört habe, weil das auch was mit einem macht. Man muss sich da richtig drauf einlassen. Und da habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ein großer Teil von dem früher immer war, dass ich mir Alben kaufen musste, CDs kaufen musste. Und es war nicht so günstig für mich so. Damals irgendwie, als man, keine Ahnung, mit 16, 17, 18 war das so, da habe ich dann so 22 Euro oder was investiert für so ein Album. Und dann hörst du das auch. Und dann hörst du jeden Song, weil du hast es dir gekauft. Und am Anfang gefällt es dir vielleicht noch nicht so richtig, aber du beschäftigst dich richtig damit. Du guckst dir das Cover an. Du liest die ganzen Credits durch. Du hörst jeden Song von vorne bis hinten. Und das fand ich, und da dachte ich, das ist jetzt irgendwie Quatsch, dich einen CD-Player wieder zu holen. Und deswegen habe ich mir einen Schallplattenspieler gekauft, weil ich auch keine Schallplatten besaß zu dem Zeitpunkt. Und ich, genau wie du gerade gesagt hast, das so toll fand, sich wirklich zu fragen, welche Platten kaufe ich mir? Genau, und deswegen habe ich mir ein paar Platten gekauft. Die letzten, die ich mir jetzt erst wieder gekauft habe, möchte ich alle empfehlen, weil ich die toll finde. Weil das auch 3 sehr unterschiedliche Platten sind. Als erstes habe ich mir jetzt endlich mal wieder die What's the Story Morning Glory Oasis-Platte gekauft. Ich bin so riesengroßer Oasis-Fan, das ist eine der wichtigsten Bands in meiner Jugend gewesen für mich. Und deswegen musste ich mir diese Platte kaufen, weil die für was steht für mich. Dann habe ich mir das letzte Album von Nils Frevert gekauft, das heißt Putzlicht. Ich weiß nicht, ob du Nils Frevert kennst, aber das ist ein Hamburger Singer-Songwriter, der unglaublich tolle Musik und vor allem Texte macht. Und ich bin ein Riesenfan und die neue Platte ist wirklich sagenhaft gut. Und jeder, der die noch nicht gehört hat, der sollte die auf jeden Fall mal hören, weil die ist wirklich unglaublich gut. Und dann ganz aktuell habe ich mir die Platte von Sam Fender gekauft. Das ist auch das Debütalbum. Und das ist, finde ich, auch richtig, richtig gute neue Musik.
Filme, Serien?
Ja, ist bei mir gerade so ein bisschen, ich weiß, alle gucken gerade so viele Filme und Serien, aber ich kann das immer nicht so gut, wenn ich eh den ganzen Tag zu Hause sitze. Ich finde so Serien gucken, das ist bei mir immer so schön zum Runterkommen, wenn ich irgendwie, wenn wir auf Tour sind oder keine Ahnung, dann gucke ich immer total gerne Filme noch abends und Serien, um runterzukommen. Aber ich bin die ganze Zeit unten und ich kann, also jetzt gerade, und deswegen habe ich nichts Aktuelles. Hast du was Gutes?
Also andauernd. Also man muss sagen, mein Medienkonsum, was Filme und Serien betrifft, ist immer sehr hoch.
Okay.
also tatsächlich, ich stehe morgens auf und gucke erstmal eine Folge von einer Serie. Also quasi während ich meinen ersten Kaffee trinke.
Okay.
Noch bevor die Arbeit beginnt quasi.
Okay.
Und so endet dann meistens der Tag auch. Also deswegen habe ich immer ganz viel. Das ist nicht unbedingt immer aktuelle Sachen. Also jetzt gerade habe ich, Star Trek Picard mir tatsächlich angesehen. Das war jetzt mal was Aktuelles. Aber ansonsten habe ich jetzt gerade Friends für mich entdeckt, zum Beispiel.
Schon dreimal geguckt, komplett. Und das sind irgendwie 12, 13 Staffeln, ne? Also das ist absolute Wohlfühlserie. Ja. Gibt es jetzt auch ein Remake, ne? Also zumindest, glaube ich, eine Folge.
Ja, genau. Es soll irgendwie weitergehen nochmal. Ja. Ein Special geben. Keine Ahnung. Simpsons gibt es jetzt bei Disney Plus. Das hole ich jetzt einfach auf, das nochmal lückenlos zu gucken.
Sehr gut.
Finde ich sehr cool.
Ja, Rick and Morty natürlich, ne? Aber ist auch kein Geheimtipp mehr, ne? Aber das
ist auch kein Geheimtipp.
Das liebe ich wirklich sehr. Also. Das aber auch nicht zum Runterkommen. Rick aufpassen.
Rick and Morty ist super anstrengend
und
auch komplex, ne? Ja. Auch diese ganzen, in welcher Dimension befinden wir uns jetzt?
Genau.
Großartig. Die Frage, die ich am Ende meines Podcasts immer meinen Hörern stelle, oder fast immer, manchmal vergesse ich es auch und dann beschweren sie sich im Nachhinein, warum hast du mich das eigentlich nicht gefragt? Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh, ich nehme mal meine Brille ab, um auszuholen. weil da muss man ja jetzt sehr metaphysisch, glaube ich, werden, ne?
Ja, muss man nicht, aber...
Muss man nicht, nee. Aber ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, also das ist zumindest, also zuallererst ist das natürlich was sehr Individuelles, Persönliches, was jeder für sich selber finden muss, glaube ich. Und für mich selber ist es, glaube ich, irgendwas Kreatives zu machen und irgendwas in die Welt rauszustellen. Also weil ich immer merke, dass mich das besonders glücklich macht. Wenn ich ein Problem habe oder eine Sache, die mich sehr viel beschäftigt, dann ist es immer super schön, die zu irgendwas Tollem zu machen. So. Und das in die Welt zu stellen und dann zu gucken, was passiert. Mich hat das gestern, das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr egozentrisch, aber du hast mich jetzt danach gefragt, deswegen sage ich das jetzt so. Ich habe gestern Abend war ich sehr, sehr melancholisch, weil ich mitbekommen habe, dass eine Hamburger Künstlerin gerade verstorben ist, die ich immer sehr, sehr toll fand. Und ich war gestern in so einer richtig melancholischen Stimmung und saß zu Hause auf dem Sofa und habe mir ihre Alben angehört, die ganze Zeit, so den ganzen Abend lang. Und das hat mich irgendwie so glücklich gemacht, dass diese Person, die jetzt gestorben ist, was natürlich fürchterlich traurig ist, weil sie auch nicht so alt geworden ist, aber sowas hinterlassen hat, was ich mir jetzt immer wieder anhören kann und ein Stück von ihr habe ich jetzt bei mir die ganze Zeit. Und wenn ich das irgendwie mal schaffen sollte, dann wäre ich total glücklich. Und ich merke zumindest, dass mich das so, dass mich das erfüllt. Und ich glaube, alles, was einen erfüllt, das trägt maßgeblich zum Sinn des Lebens bei.
Mhm. Amen. Ja, das finde ich sehr, sehr schön gesagt. Eine Sache, die ich, weiß ich nicht, ich glaube noch nie im Podcast oder irgendwo erzählt habe. Es gab mal eine Phase, da war ich, also ich war mein ganzes Leben lang eigentlich sehr schlecht in der Schule. Es gab einen Moment, wo ich schon volljährig war, noch zur Schule gegangen bin und gesagt habe, okay, jetzt lasse ich's.
Mit der Schule?
Ich gehe einfach nicht mehr hin. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr. Das war's. Ja. Und ich habe definitiv beschlossen, heute gehe ich nicht mehr zur Schule. Ich habe dann, wusste halt nicht, was ich tun soll, weil ich hatte jetzt frei. Mhm. Ja. ich glaube, es war wirklich mitten in der Woche, auch irgendwie ein Mittwoch oder so. Heute mein erster Tag, ich gehe einfach nicht mehr hin. Leg eine VHS-Kassette damals noch ein und guck Woody Allen, Die letzte Nacht des Boris Kruschenko. Mhm. Weiß nicht, ob du den Film kennst.
Leider nicht.
Ein Frühwerk von ihm, großartiger Film. Es gibt eine vollkommen dumme Szene, wo Woody Allen und Diane Keaton versuchen, Napoleon umzubringen.
Okay.
Und irgendwie, sie wollen ihn mit einer Flasche auf den Kopf hauen, aber es tut ihm einfach nur so ein bisschen weh, aber es passiert überhaupt nichts. Also sie kriegen ihn damit nicht erschlagen. Und die Szene ist so wunderbar dämlich, dass ich habe mich so kaputt gelacht in dem Moment über diese Szene, dass ich gedacht habe, ach komm, scheiß drauf, gehst du halt zur Schule. Ja, also ich habe wirklich einfach nur innerhalb von ein paar Sekunden meine komplette Meinung zu meinem Leben geändert.
Aufgrund von einem Film. Ja, ey, war super.
Ja, bin einfach nur 2 Stunden zu spät gekommen oder sowas, aber habe dann letztendlich einfach doch Abi gemacht. Das zum Thema so, Kunst kann ja auch, also sowas in die Welt stellen. Das hat sich Woody Allen vielleicht nicht gedacht, dass das diesen Effekt hat, aber es hat wirklich, ich hätte ohne Woody Allen kein Abi.
Ja, so, guck mal, und sowas ist so toll, finde ich. Das ist so schön, sowas, nee, das meine ich ganz im Ernst, das finde ich so toll, sowas zu hören, weil so aus diesem Gedankenfurz, Entschuldigung, wenn ich das so sage, von Woody Allen, hatte zur Folge, dass du dein Abitur noch gemacht hast, so. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Und das ist ganz schön metaphysisch.
Ja, genau, also deswegen kann ich das absolut verstehen, wenn du sagst, dass das erfüllt einen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, was raus in die Welt stellen zu können, was darstellen kann für den Rezipienten.
Genau.
Wie auch immer. Vielleicht auch ganz anders, als du es jemals gedacht hättest.
Genau, ja. Auf jeden Fall. Da gibt es immer große Diskussionen zwischen Sophia und mir, die ja ganz, ganz viele Texte bei uns schreibt, und mir. Ich habe nämlich immer total Bock, über die Texte, die ich schreibe, zu sprechen, weil ich kann es gar nicht erklären, warum, aber ich finde das immer spannend. Wenn Leute mich fragen, dann habe ich auch irgendwie den Drang, dazu was zu sagen und wie das entstanden ist und so. Und Sophia, unsere Gitarristin, sagte mal eher, dass sie Angst hat, den Leuten damit was kaputt zu machen. Und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil zu jedem Lieblingssong, den man so hat, hat man ja selber auch so eine Geschichte, so wie der Song. Also man ist felsenfest davon überzeugt, dass die Person, die den Song geschrieben hat, gerade das und das im Kopf hatte. So, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich. Und wenn dann das was ganz anderes war, als du dir das eigentlich gedacht hast, dann macht das manchmal was kaputt. So, sagt sie zumindest.
Ja, also ich verstehe beides, aber das ist ganz spannend. Wir sind ja jetzt am Ende von diesem Podcast, deswegen, da darf man ja jetzt sowas machen. Wenn dieser Podcast vorbei ist, welchen Song von euch soll sich der Hörer denn jetzt mal anhören? Was ist denn jetzt mal so ein Tonbandgerät-Tipp von dir?
Boah, das ist ja total schwierig, weil so als Musiker ist natürlich immer das Neueste das Beste. Deswegen ist es immer so. Und meistens ist es andersrum bei den Fans. Aber als Musiker ist es so, das Neueste ist immer am besten. Deswegen würde ich natürlich auf das neue Album verweisen. Und dann, wenn ich das hier so aufmache, was finde ich denn mal, was sollte man sich mal anhören? Gut fände ich, weil ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil wir den nie live spielen, aber immer schönes Feedback dazu bekommen und alle Leute sagen, spielt den doch mal live. Und ist auch ein Song, der relativ weit unten auf dem Album, auf dem neuen Album ist, weswegen den vielleicht viele Leute nicht gehört haben. Ist ein Song, der heißt Mit dir, und den höre ich zurzeit gerade ganz gerne.
Okay, gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und alle meine Hörer hören jetzt erstmal Mit dir.
Sehr gut, vielen lieben Dank.
Was ja heutzutage so mit Spotify und Apple Music so gar kein Problem ist, ne? Kann man jetzt einfach, hey Siri, spiel mir Mit dir von Tonbandgerät, und dann geht's auch schon los.
Und jetzt gehen alle Siris an.
Guck, jetzt, genau.
Einen Moment.
Einen Moment.
Wiedergabe von Mit dir von Tonbandgerät.
Ach, läuft mal. Siehste? Perfekt. So einfach geht das tatsächlich. Perfekt. Das war jetzt gar nicht geplant, aber Siri ist sofort angesprungen.
Gut. Ja, vielen lieben Dank für diese Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe Podcasts, muss ich echt immer wieder sagen und feststellen.
Ja, dann hören wir jetzt auch, aber erst nach dem Song mit dir, auch deinen Podcast. genau, Sommer ohne Wolken heißt der. Und ja, vielen Dank, dass du das hier mit mir gemacht hast. Und sag mir auf jeden Fall Bescheid, falls es mit luziden Träumen bei dir weitergeht, dann machen wir nochmal ein luzides Träumen
Special. Oh, richtig gut. Ja, da hätte ich sehr, okay, sehr Bock drauf. Alles klar. Dankeschön, bis dann. Gut. Ciao.
Okay, tschüss, danke.
Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert. Verschiedene Menschen, die streben nach ihrem Sinn im Leben.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Munawu, deinem Online-Kunsthandel. Munawu.com, mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurotainment-Newsletters. Die Zukunft ist frei.